온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 177. Die Massenkundgebungen in Kolumbien vom 4. Februar haben gezeigt, wie sehr die Menschen den Krieg satt haben. Die Proteste richteten sich jedoch fast ausschließlich gegen die FARC, die aber nur einer der Akteure in dem unendlichen Konflikt sind. Die Regierung sieht sich nun in ihrem harten Kurs gegen die Guerilla bestätigt. Doch die Angehörigen der zahlreichen namenlosen Opfer von Armeewillkür, Paramilitärs und Kriminalität sehen das ganz anders. Sie wollen nun ebenfalls demonstrieren, um an eine Realität zu erinnern, die viele nicht mehr sehen wollen. Um das alles zu erklären, sprachen wir mit Alexandra Huck vom Colco-Verein. Bolivien hat ein turbulentes Jahr hinter sich und ein schwieriges vor sich. Wir sprachen über vergangene Konflikte, Autonomiebestrebungen und anstehende Volksabstimmungen mit Julio Prado, dem politischen Berater sozialer Bewegungen in La Paz. Im letzten Teil unserer Miniserie über fairen Handel in Argentinien stellen wir das Versorgungszentrum El Galpón vor, in dem mehr als 20 Projekte ihre Produkte zu einem fairen Preis verkaufen. Doch bei vielen Argentiniern muss sich diese Form des Wirtschaftens noch herumsprechen. Und gleichzeitig handelt es sich immer noch um eine ungleiche Beziehung zwischen den Produzenten des Südens und den Käufern im Norden. Der schwarze Nachrichtenblock befasst sich mit einem zerstörerischen Projekt im peruanischen Amazonasgebiet, welches von der Weltbank bewilligt worden ist. Außerdem mit der gerichtlichen Verfügung, die Exxon gegen das venezolanische Ölunternehmen erwirkt hat und Venezuelas Reaktion darauf. Bei so viel Information bleibt für Musik kaum Platz. Dabei haben wir diesmal eine richtige Rarität in der Playlist. Aymara Hip-Hop von der bolivianischen Band Umacauyeke. So, und jetzt Ohren auf und Ton ab.
Und der Info? Nachrichten.
Peru. Weltbank bewilligt Kredit für umstrittenes Erdgasprojekt. Die International Finance Corporation, ein Unternehmen der Weltbank, hat einen Kredit über 300 Millionen Dollar für das umstrittene peruanische Erdgasprojekt Camisea 2 zugesagt. Bereits das Vorläuferprojekt Camisea 1 war hoch umstritten. Die Erdgasfelder liegen mitten im peruanischen Amazonasgebiet, das zu den biologisch reichsten und vielfältigsten Regionen der Welt gehört. 80% des Konzessionsgebiets liegen im Nahua-Coga-Pacori-Reservat, einem Schutzgebiet indigener Bevölkerungsgruppen. Diese leben zum Teil noch immer ohne Kontakte zur Außenwelt. 6 Pipeline-Brüche seit 2004, eingeschleppte Krankheiten und giftige Abraumhalden haben die Gesundheit der einheimischen Bevölkerung und das Ökosystem schwer geschädigt. Die Biologin Patricia Mailuf arbeitet in der Region.
Im Urwald gibt es ernste Probleme mit Erosion, mit Wasserverseuchung, mit der Schädigung von Fischbeständen, die Ernährungsgrundlage von indigenen Gruppen sind.
Die betroffene Bevölkerung wurde und wird an den Entscheidungen um das Projekt jedoch nicht beteiligt. Finanzielle Entschädigungen oder auch nur die Anerkennung der Schäden sind bislang nicht in Aussicht. Einer der betroffenen Einwohner sagt:
Die ganze Bevölkerung hier ist geschädigt worden. Aber das Einzige, was sie bisher dazu sagen, ist: Esst keinen Fisch aus dem Fluss mehr.
Die Exklusivrechte an dem 1,6 Milliarden Dollar teuren Erdgasprojekt gehören einem Konsortium des amerikanischen Konzerns Hunt Oil und der argentinischen Pluspetrol. Bereits Camisea 1 wurde mit Krediten der Interamerikanischen Entwicklungsbank in Höhe von 135 Millionen Dollar finanziert. Nur 5 Millionen davon gingen damals an den peruanischen Staat, der Rest direkt an das private Konsortium. Mit ihrem Kredit über 300 Millionen Dollar hat sich die Weltbankgruppe nun hinter das umstrittene Projekt gestellt, obwohl Nichtregierungsorganisationen wie Amazon Watch oder Oxfam die Prüfung der Umweltauswirkungen für Camisea 2 als nicht ausreichend bewerten. Michael Walki vom WWF Peru sieht dabei auch die peruanische Regierung in der Verantwortung.
Der grundlegende Punkt ist, dass noch immer der politische Wille fehlt. Die Regierung sieht ihre Verantwortung nicht ein. Wenn ich als Staat private Investoren einlade, dann muss ich auch die Regeln aufstellen. Dann muss ich die Unternehmen dazu bewegen, diese Regeln einzuhalten. Und wenn sie das nicht tun, muss ich sie bestrafen. Venezuela. ExxonMobil erwirkt gerichtliche Verfügungen gegen venezolanisches Ölunternehmen PDVSA. Ende Januar erließ der oberste Gerichtshof von Großbritannien auf Antrag der US-amerikanischen ExxonMobil eine gerichtliche Verfügung gegen PDVSA. Dem Staatsunternehmen wird bis auf Weiteres der Verkauf von Vermögenswerten von bis zu 12 Milliarden US-Dollar untersagt, die im Einzugsbereich der britischen Rechtsprechung liegen. Betroffen sind unter anderem Raffinerien in Schottland und England. Ähnliche gerichtliche Verfügungen erreichte ExxonMobil in den USA und den Niederlanden. Am 25. Januar dieses Jahres reichte das US-Unternehmen Klage gegen die PDVSA vor dem Schiedstribunal der Internationalen Handelskammer in Paris ein. ExxonMobil will eine angemessene Entschädigung für den Verlust des Schwerölprojektes Cerro Negro in der venezolanischen Orinoco-Region. Es ist eines von vier Schwerölprojekten, die Venezuelas Präsident Hugo Chavez im Juni des letzten Jahres per Dekret in die Kontrolle der staatlichen PDVSA überführte. Mit den richterlichen Verfügungen will sich ExxonMobil den Zugriff auf Vermögenswerte von PDVSA sichern. Exxon befürchtet, dass das venezolanische Staatsunternehmen andernfalls seine Wertanlagen aus den USA und Europa in andere Länder wie Russland, China oder den Iran verlagern könnte und so dem Zugriff entzieht. Die Strategie des US-Konzerns löste beim venezolanischen Staatschef Hugo Chavez wenig Begeisterung aus.
Unternehmen wie ExxonMobil sind die Banditen der Welt, eine weltweite Mafia.
Mit seiner aggressiven Vorgehensweise sticht ExxonMobil heraus. Andere internationale Firmen wie BP, die norwegische Statoil oder die französische Total akzeptierten nach Verhandlungen Minderheitenpositionen in den jeweiligen venezolanischen Erdölprojekten. Exxon hingegen gab das Projekt auf. Das Unternehmen fordert eine Entschädigung auf der Grundlage des Marktwertes des Projektes. Der venezolanische Erdölminister Rafael Ramirez bezeichnete gegenüber der Presse das Vorgehen von Exxon als juristischen Terror. Gleichzeitig betonte er aber, dass die gerichtlichen Verfügungen keine unmittelbaren Auswirkungen auf das operative Geschäft von PDVSA hätten. Hugo Chavez nutzte unterdessen die Situation, um den USA mit einem Ölembargo zu drohen.
Wenn sie uns Schaden zufügen, werden wir ihnen Schaden zufügen. Wir werden kein Öl mehr in die USA schicken. Hält der wirtschaftliche Krieg gegen Venezuela an, wird der Rohölpreis auf $200 ansteigen. Und Venezuela wird sich in diesen Wirtschaftskrieg einmischen.
Die unmittelbare Umsetzung der Drohung ist unrealistisch. Die USA sind aktuell nicht nur weiterhin der größte Abnehmer venezolanischen Erdöls, die Raffinerien im Süden der USA sind zudem speziell auf die Verarbeitung venezolanischen schweren Erdöls ausgerichtet.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Am 2. Februar haben schätzungsweise 2 Millionen Menschen in Kolumbien unter dem Motto »Keine FARC, keine Entführungen mehr« demonstriert. Noch nie hat sich die vom Krieg gebeutelte kolumbianische Zivilgesellschaft derart massiv artikuliert. Unterstützt wurden sie dabei von Menschen in 130 Städten rund um den Globus. Der Legende nach wurde die Demonstration zunächst von einigen Mitgliedern der Internet-Community Facebook ins Leben gerufen. Dann haben alle großen Massenmedien mit zu der Demonstration aufgerufen, sodass der große Erfolg letztlich nicht unerwartet war, erklärt Alexandra Huck vom Menschenrechtsverein COLCO.
Abgesehen davon gibt es wirklich auch in der kolumbianischen Bevölkerung einfach eine ganz große Ablehnung gegen die FARC und gegen das Agieren der FARC. Und auch bei der Freilassung der Geiseln war das zum einen so, dass es natürlich viel Hoffnung geweckt hat, aber es hat auch dieses Thema der der Geiseln und des Schicksals der Geiseln nochmal sehr ins Bewusstsein gerückt. Also wie grausam wirklich diese Verletzung des humanitären Völkerrechts seitens der FARC auch ist. Und das hat wahrscheinlich auch nochmal mit dazu beigetragen, dass es so viel Zulauf zu diesen Demonstrationen gab.
Die FARC, Lateinamerikas größte und älteste Guerilla, war in den letzten Monaten durch zähe Verhandlungen um zwei von ihnen Entführte wieder ins internationale Rampenlicht gerückt. Die Freilassung der Geiseln konnte schließlich von Hugo Chavez und der kolumbianischen Senatorin Piedad Córdoba vermittelt werden. Obwohl der weitaus größere Teil der Verschleppten, Verschwundenen und Ermordeten in Kolumbien auf die Konten der Armee und der zahlreichen immer noch aktiven paramilitärischen Verbände geht, forderten die Demonstranten nun ein Ende der Gewalt von der FARC.
Diese Demonstration ist ja eher so ein Teil von einer ganzen Dynamik, die jetzt nochmal sehr auf einen Konfliktakteur abgehoben hat als Demonstration, nämlich die FARC, die Verbrechen begehen, wogegen eben Gewalt von anderen Gruppen, wie beispielsweise der Paramilitärs, da nicht im Mittelpunkt stand. Und auch dieses ganze Thema der Parapolitik, die ja das Regierungslager insgesamt doch eher in einem schlechten Licht hat dastehen lassen. Also dieses Thema ist darüber jetzt auch erstmal so ein Stück weit in Vergessenheit geraten und aus dem Blick geraten.
Der Regierung von Álvaro Uribe passte dies dermaßen gut ins Konzept, dass sie gleich mit zur Teilnahme an den Demonstrationen aufrief. Schließlich wurde nicht für den Dialog demonstriert, nicht für ein humanitäres Abkommen, das so lange in Reichweite schien. Auch nicht gegen den Terror der staatlichen Armee und nicht gegen den der paramilitärischen Verbände, die entgegen der staatlichen Propaganda immer noch in einigen Landesteilen ihr Unwesen treiben.
Unser unermesslicher Dank geht an die Jugendlichen, die diese Kundgebung gegen die Entführungen möglich gemacht haben. Für diese Jugendlichen einen Dankbarkeitsapplaus.
Dies ist ganz im Sinne von Uribe, der seit seinem Amtsantritt 2002 die Existenz eines Konfliktes leugnet, die Guerillaverbände zu Terroristen abstempelt und einzig auf eine militärische Lösung setzt. Für die Kolumbianerinnen und Kolumbianer scheint sich diese staatliche Sicht des bewaffneten Konfliktes über das Fernsehen und die Zeitungen in die einzige Realität zu verwandeln und die Guerilla in den einzig existierenden Feind. Derweil nutzen Anhänger des Präsidenten den Rückenwind der vergangenen Kundgebung, um schon einmal Stimmen zu sammeln für ein Referendum, das eine zweite Wiederwahl des Hardliners Uribe möglich machen soll. So ist es kein Wunder, dass die Demonstrationen von den Angehörigen der Opfer der Paramilitärs nicht unterstützt wurden. Denn dass Uribes Sicht nicht der Wahrheit entspricht, wissen sie nur zu gut. Sie rufen nun ihrerseits zu einer Demonstration auf. Am 6. März wollen sie ihre Realität zeigen, die der staatlichen Verbrechen, der Massengräber, der gewaltsamen Vertreibungen und der bis heute stattfindenden Massaker durch die Paramilitärs. Sie können dabei nicht auf die Unterstützung durch die Regierung hoffen. Im Gegenteil, Regierungsmitglieder wie der Präsidentenberater José Gaviria behaupten schon jetzt, die Demonstration sei von der FARC organisiert. Damit erklärt er vorab alle möglichen Teilnehmer zu Unterstützern der Terroristen, was in einigen Gegenden Kolumbiens einem Todesurteil gleichkommen kann. Für Alexandra Huck ist es daher eher unwahrscheinlich, dass diese Demonstration ähnlich massiv wird. Aber
für die Organisationen der Opfer von Verbrechen des Staates und von Verbrechen der Paramilitärs ist es sicher auch schon ein großer Erfolg, wenn, sagen wir mal, viele tausend Menschen auf die Straße gehen und sich dieser Opfer erinnern und dieser Opfer gedenken und dafür öffentlich eintreten. Denn das sind ja die Opfer, die in der öffentlichen Diskussion und in den großen Medien ganz oft völlig in Vergessenheit geraten. Und es ist auch so, dass ja weiterhin paramilitärische Gruppen im Land agieren und viele Menschen sich von diesen Gruppen weiterhin bedroht fühlen.
Eines der Ziele des fairen Handels ist es, die herrschende anonyme Marktlogik zu durchbrechen. Der Käufer soll nicht nur wissen, was genau er da eigentlich erwirbt, sondern vor allem auch, wer alles an der Herstellung beteiligt war, unter welchen Umständen die Produktion vonstatten gegangen und warum dieses Produkt überhaupt entstanden ist. Und nicht zuletzt soll dem Produzenten ein gerechter Lohn und die ihm gebührende Anerkennung für sein Produkt gewährleistet werden. Unzählige kleine und große Projekte und Initiativen zeigen weltweit, dass dieses Kalkül aufgehen kann. Argentinien ist dafür ein gutes Beispiel, da sich große Teile der Bevölkerung im Zuge der verheerenden Wirtschaftskrise des Jahres 2001 neue Formen des Wirtschaftens aneignen mussten, um ihr Überleben zu sichern. So arbeiten beispielsweise indigene Baumwollpflanzer mit Fabrikbesetzern und ehemaligen Arbeitslosen zusammen und vertreiben erfolgreich eine eigene T-Shirt-Marke, die bis nach Italien verkauft wird. Schwierigkeiten gibt es allerdings zuhauf, gerade für die unzähligen kleinen Produzenten, die gleichzeitig Herstellung, Marketing und Verkauf in einer Person vereinen. Ihr Bemühen, Aufmerksamkeit und Bekanntheit auf dem Markt zu erreichen, ist angesichts der Übermacht der Produzenten von Massenware mit ihren Riesenbudgets und riesigen Supermärkten fast aussichtslos. Oft fehlen ihnen bereits die nötigen Mittel, um ein kleines Geschäft eröffnen zu können. Doris Bullitt vom argentinischen Netzwerk für fairen Handel erkennt daneben ein weiteres fundamentales Problem bei den Argentiniern.
Meiner Meinung nach ist das Problem, ein Bewusstsein zu entwickeln, die Mentalität zu ändern. Die langsame Beeinflussung des Konsumenten, sodass er wahrnimmt, dass es sich beim fairen Handel um eine angesehene und sehr einfach durchzuführende Form der Unterstützung handelt. Wir können einfach durch die Art unseres täglichen Einkaufs die Lebensumstände einer Gruppe von Menschen ändern.
Um potenzielle Kunden vom fairen Handel zu überzeugen und um den vielen kleinen Projekten eine gemeinsame Plattform zur Artikulation ihrer Bedürfnisse und natürlich für den Verkauf ihrer Produkte zu bieten, haben sich die unterschiedlichen Anbieter an vielen Orten organisiert. In Buenos Aires gibt es seit 2005 das kommunale Versorgungszentrum El Galpón, übersetzt der Schuppen. Das Konzept dieses Ortes erklärt Pascual Reyes, einer der Koordinatoren im Galpón.
Wesentliches Merkmal ist, dass in diesem Versorgungszentrum nur Produkte aus ökologischem Anbau vertrieben werden. Wir verzichten auf Zwischenhändler. Meistens sind es die Produzenten selbst, die hier nicht nur ihre Produkte verkaufen, sondern deren Herstellung auch erklären.
Die meisten im Galpón versammelten Verkäufer stammen aus der Hauptstadt und der Provinz Buenos Aires. Sie verkaufen Gemüse, Obst, frisches Fleisch, Fisch, Milchprodukte und vieles mehr. Auch andere Provinzen sind hier mit Produkten vertreten, beispielsweise Misiones mit dem berühmten Mate Titrejú. Daneben gibt es noch viele weitere Produkte des täglichen Gebrauchs, von kunsthandwerklich hergestellten Küchenutensilien über Möbel bis hin zu Hygieneartikeln, alles zu einem fairen Preis. So sind knapp 20 Kooperativen und Projekte unter dem Dach des Galpón versammelt. Den Kunden gefällt diese Mischung und die dahinterstehende Idee. Armando und Inés kommen von außerhalb und versuchen, mindestens einmal die Woche den Galpón zu besuchen.
El producto es un tema importantísimo.
Das Produkt ist sehr wichtig. Dahinter steckt eine andere Art von Mensch, ein anderes Verhältnis von Arbeit, Handel und Gewinn.
Die Leute sind sehr freundlich hier. Sie laden dich auf einen Mate ein und fragen dich, wie es dir geht. Man unterhält sich und das alles ist in einem Supermarkt nicht möglich. Dort bist du eine von vielen und dann kommt schon der Nächste. Wir fühlen uns sehr wohl hier und bleiben oft stundenlang.
Für viele lateinamerikanische Akteure aus dem fairen Handel hat sich der anfängliche Optimismus mittlerweile etwas gelegt. Grund ist ein fundamentaler Widerspruch, der seit den Anfängen der Bewegung besteht. Denn nach wie vor sind es die Länder des Südens, die für die Geschäfte des Nordens produzieren. Natürlich erhalten die Produzenten aus dem Süden ihren fairen Preis. Den größten Wachstum verzeichnen allerdings die Geschäfte und mittlerweile auch Geschäftsketten im Norden, die in großem Stil Produkte aus dem Süden an ihre sensibilisierten Käufer bringen können. Diese fortwährende paternalistische Beziehung zwischen ungleichen Partnern und das Gefühl eines Stillstandes stoßen bei den Akteuren im Süden sauer auf. Eine Vielzahl von Schwierigkeiten beschäftigt die Akteure des fairen Handels momentan, sagt der uruguayische Soziologe Pablo Guerra.
Ganz offensichtlich müssen wir damit beginnen, ein Verständnis für die Einbeziehung von Elementen des fairen Handels in unsere Wirtschaftsform zu schaffen. Gleichzeitig müssen wir eine Verbindung zu der solidarischen Ökonomie herstellen, eine Bewegung, die momentan in ganz Lateinamerika eine enorme Dynamik entwickelt. Dadurch lässt sich das ganze Potenzial der kooperativen, selbstverwalteten und kommunitären Initiativen des Kontinents einfangen. Und dadurch lässt sich zwischen diesen Projekten und zwischen den Ländern Lateinamerikas ein kommerzielles Netzwerk schaffen, das man als Süd-Süd-Beziehung bezeichnen kann.
Doch darüber hinaus sollte sich nach Meinung von Pablo Guerra vor allem das Missverhältnis in den Beziehungen zwischen Norden und Süden grundsätzlich ändern.
Das Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden sollte auch entgegengesetzt funktionieren, basierend auf dem Prinzip der Wechselseitigkeit. Das heißt, genauso wie der Norden ganz bestimmte Produkte von uns erwirbt, so sollten auch wir uns darum bemühen, ganz bestimmte Produkte des Nordens zu konsumieren, die nach dem Prinzip der solidarischen Ökonomie hergestellt worden sind.
Die ausführliche Reportage über fairen Handel in Argentinien ist im spanischen Original zu hören unter www.airederadio.com/comerciojusto.
Bolivien hat ein turbulentes Jahr 2007 hinter sich und ein schwieriges vor sich. Im Dezember wurde von der Asamblea Constituyente, der verfassungsgebenden Versammlung, eine neue Konstitution verabschiedet. Zeitgleich riefen die oppositionellen Präfekten von 4 Departements im Tiefland die Autonomie aus. Schon sahen viele Beobachter und Analysten Bolivien am Rande eines Bürgerkrieges. Befürchtungen von einer Kolumbianisierung oder einer Balkanisierung machten die Runde. Sogar von einem Militärputsch war die Rede. Bisher ist nichts von all dem eingetreten. Stattdessen setzten sich zu Beginn des Jahres die Regierung in La Paz und die Präfekten der Departements an den Verhandlungstisch. Julio Prado ist Berater von indigenen Organisationen und sozialen Bewegungen in La Paz. Im Wahlkampf 2002 beriet er Evo Morales.
2008 wird für Bolivien ein entscheidendes Jahr werden. Es steht das Referendum über die neue Verfassung an, die Evo Morales mit seiner Zukunft als Präsident verknüpft hat. Gleichzeitig wollen die Präfekten jener Departements, die von der Opposition regiert werden, ihre Autonomiebestrebungen ebenfalls durch Abstimmungen legitimieren. In den vergangenen Monaten haben auch Anhänger der Regierung Evo Morales vorgeworfen, durch eine schlechte Regierungsführung die zugespitzte Situation herbeigeführt zu haben. Ist dieser Vorwurf eigentlich gerechtfertigt?
El gobierno del presidente Evo Morales por la falta de experiencia.
Die Regierung Morales hat aus Mangel an Erfahrung viele Fehler begangen. Die Durchführung vieler Projekte wurde verzögert, noch hat sich nichts grundlegend geändert. Ein Großteil der öffentlichen Institutionen funktioniert wie immer, mit den alten Beamten, mit den alten Parteikadern. Diese machen im besten Fall nichts und im schlimmsten Fall arbeiten sie gegen die Anweisung aus La Paz. Das hat den radikalen Teil der sozialen Bewegungen, den Indigenisten, die den totalen Bruch mit dem alten bolivianischen Staat wollen, dazu veranlasst, von Verrat zu sprechen. Auf der anderen Seite suchen die Gruppen mit der größten Macht des Landes, wie die Großgrundbesitzer aus dem Tiefland im Osten Boliviens, mit der Frage der Autonomie Autonomie nach einer Möglichkeit, ihre Macht gegen die neue Zentralregierung zu erhalten. Diese Gruppen lebten bisher von der Korruption und dem Geschäft mit dem Staat. Mit dem Verlust der Macht in La Paz verloren sie die Möglichkeit, den Staat auszuplündern. Das versuchen sie jetzt auf die Region zu verlagern.
Dieses Jahr werden eine Reihe von Volksabstimmungen stattfinden. Dabei scheint das Land gespalten. Immer wieder ist von der Balkanisierung Boliviens die Rede.
Die Intensität des Konfliktes ist immens. Aber es gibt keine große Gewalt, wie wir es jetzt in Afrika sehen können. Es gibt einen Machtkampf zwischen denen, die ihre Privilegien erhalten wollen, und denen, die den Staat transformieren wollen. Es gibt weder einen politischen noch einen ideologischen Gegenentwurf zur Politik des Wandels von Evo Morales. Es gibt nur eine Opposition, die von Interessensgruppen bestimmt wird, die klare ökonomische Interessen verfolgt, die daran interessiert sind, dass der Wandel scheitert.
Indigene Identität spielt in der Politik des Wandels der Regierung Evo Morales eine große Rolle. Die neue Verfassung betont den plurinationalen Charakter von Bolivien und sieht für die indigene Bevölkerung die Autonomie vor. Was verstehen die Bolivianer unter indigener Identität?
In der Volksbefragung im Jahr 2000 haben mehr als 60% der Bevölkerung angegeben, indigener Herkunft zu sein. Man muss das Indigene mehr aus einer territorialen Perspektive verstehen, ob man vom Land oder der Stadt kommt oder in der Art der Kleidung. Man muss das Indigene aus der Perspektive verstehen, von welcher Seite betrachtet man die Geschichte. Aus der Perspektive des Conquistadors, des Eroberers oder aus der Perspektive des Widerstands. Wenn man sie aus der Widerstandsposition betrachtet, haben die indigenen Völker mehr als 500 Jahre permanenter Konfrontation mit dem Staat hinter sich. Zunächst gegen den kolonialen Staat und dann gegen den postkolonialen Staat.
Und die Frage der Autonomie der Departements, insbesondere im oppositionell regierten Tiefland?
Die Arbeit für die Autonomie in Santa Cruz begann bereits vor 2 bis 3 Jahren. In diesen 3 Jahren hat es die Autonomiebewegung geschafft, Teile der Bevölkerung von den Vorteilen einer Autonomie zu überzeugen. Das kann man nicht abstreiten. Die MAS hat sich aber auch nie gegen die Autonomie in Santa Cruz gestellt. Und die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung in Santa Cruz hat gezeigt, dass die Bevölkerung, die für die Autonomie ist, nicht unbedingt will, dass es die alten Eliten sind, die diese Autonomie verwalten. Es war die MAS, die die Sitze für die verfassungsgebende Versammlung in Santa Cruz gewonnen hat. Die cruzenische Bevölkerung hat gesagt, ja, wir wollen die Autonomie. Wir wollen, dass unsere Vertreter in der verfassungsgebenden Versammlung für die Autonomie kämpfen. Aber nicht nur für die Autonomie der Departements, sondern auch für die Eigenständigkeit der Provinzen und der Gemeinden in den Departements und die Autonomie der indigenen Bevölkerung.
Municipal y por la autonomía indígena.
Animar casado ya quita un gemuti, ama huacalchu, ama ya quispai, hago hago tuco ya warmasi kuna, cuando el compo chaki caizaita, caizaita ari, chapi, chani. Uka haja uta eni tak purini Jamakata kanta jiri furti Baca kuti hijabi hijani Tahu baca kuya suyo purini Aja jila nakam sang kapa pokanya taki Aja jila nakam ura kepa sarnakanya taki Hainya taki tak baca macak taya naka Ay mara kecoa sata siwa Jangan bicama bihutas kiwa Ay mara kecoa sata siwa Jangan bicama bihutas kiwa
Diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.